Die Sprechstunde. Offen gefragt, offen geantwortet. Eine Sendung des Evangeliumsrundfunks zu Lebens- und Glaubensfragen.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Programm, das unter dem Thema steht Seelsorge für junge Menschen. Wir bringen Auszüge aus Vorträgen von Pastor Wilfried Ahrens Marburg, dem Leiter der Schülerarbeit der Studentenmission in Deutschland, der SMD. Der folgende Beitrag ist überschrieben: Der junge Mensch auf der Suche nach seiner Identität. Zu Anfang gibt Wilfried Ahrens eine geistige Standortbestimmung.
Vor wenigen Jahren stiegen noch viele Jugendliche aus in unserem Land. Das Modewort hieß, wir haben eine Aussteigergeneration. Man wollte sich engagieren und entweder um sich noch besser engagieren zu können, stieg man aus in die politische, terroristische Szene, aus dieser Gesellschaft, um gegen die Gesellschaft zu kämpfen. Dann kam das Aussteigen in dem Sinne, dass man ausstieg in die Szene, in die Suchtszene. Und heute geht's noch weiter. Heute steigt man nicht mehr aus. Heute steigt man gar nicht erst ein. Das ist das Problem. Unsere Jugendlichen sind heute eher angepasst als aufmüpfig, geistig unselbstständig und sehr, sehr unfähig, die Welt spontan zu erleben, weil das eigene Erleben immer schon ersetzt wurde durch die elektrische Großmutter. Man geht in diese furchtbare Welt gar nicht erst hinein, will nicht in den Beruf hinein, will noch gar kein Examen, gar keine Prüfung machen, kann sich gar nicht vorstellen, wie alles einmal werden wird, will keine Verantwortung übernehmen, baut sich eine eigene Welt im Grünen oder in der Clique oder nur im Zimmer mit Kerze und Strickwolle. Bei den Schülern heißt das Musik hören, labern, sich fühlen, sich toll fühlen. Oder eben gar nicht fühlen, aber vor allen Dingen fühlen. Woran liegt das, dass das so gekommen ist bei den Jugendlichen? Identität von Menschen entsteht durch, jedenfalls unter anderem, durch Konfrontation mit Autorität. Autorität eröffnet Realität in einer Welt, die voller Grenzen ist. Der Versuch und das Versprechen, in einer von Autorität und Repression befreiten Erziehung nun endlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen, trieb offensichtlich in ein Sozialisationsdefizit, in ein Defizit an Gemeinschaftsfähigkeit. Wer nicht mehr in der Jugend mit Grenzen umzugehen lernt, der wird unfähig für Gemeinschaft. Grenzen in der Gesellschaft lerne ich aber nur kennen, wenn mir Autoritäten gegenüberstehen, die sie mir setzen. Wenn die Autoritäten abgeschafft werden, wenn also eine unterdrückungsfreie Erziehung, repressionsfreie Erziehung geschafft wird, dann machen die Jugendlichen keine Grenzerfahrung mehr und dann werden sie unfähig, in einer Gemeinschaft zu leben, weil sie unfähig werden, sich mit anderen zu arrangieren, Kompromisse zu schließen. Sie sehen nur noch sich und ihre Bedürfnisse und wie sie da durchkommen wollen. Dazu kommt, dass in dieser bestimmten Art der Pädagogik zwar sehr stark zur Kritik erzogen wurde, zur Kritik an allem, was man vor Augen sah, aber wer nur zu negativer Kritik erzieht, erzieht damit auch zugleich zur Unfähigkeit, positive Begeisterung für Ziele zu fördern. Macht kaputt, was euch kaputt macht, ist ja nur Negativziel. Aber wer immer damit lebt und darin erzogen wird, der verlernt es völlig, sich für positive Dinge im Leben zu interessieren oder gar dafür einzusetzen. Die Verwöhnungserziehung führte dazu, dass Spannungen nicht mehr ausgehalten werden, weil das nie gelernt wurde. Wartezeiten können nicht akzeptiert werden, kein Durchhaltevermögen, weniger Kraft zu produktiver Arbeit, die eine Auseinandersetzung beinhaltet. Und dazu kommt, dass die Jugendlichen von der Welt der Erwachsenen nichts erwarten, weil sie den Eindruck haben, dass in der Welt der Erwachsenen nur ein riesiges Theater gespielt wird, in dem die Erwachsenen die Ideale von einst, Liebe und Treue und Freiheit, selbst nur Schauspielern, ohne sie zu verwirklichen.
Die erste, die elementarste Frage, die in der Pubertätszeit, etwa im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, auftaucht, lautet: Wer bin ich eigentlich? Dazu einige Beispiele.
Elke, 14 Jahre. Ihre Mutter sagt: Bis vor kurzem war alles so harmonisch zwischen uns. Und jetzt sagt sie nichts mehr. Wenn sie aus der Schule kommt und ich sie frage, wie war's denn, sagt sie, und rennt auf ihr Zimmer und wirft sich auf ihr Bett. Manchmal heult sie da erst. Was hat sie bloß? Ob sie verliebt ist? Die ist gar nicht verliebt. Die tut nur etwas, was furchtbar normal ist in diesem Alter. Man will nicht mehr ausgefragt werden, man will sein eigenes Leben. Und das muss man auch, man hat das gute Recht. Und wenn sie selbst Kinder in dem Alter haben oder Eltern kennen, die Kinder in dem Alter haben, dann sagen sie sich und diesen Eltern: Haltet eure Klappe, wenn eure Kinder mittags aus der Schule nach Hause kommen. Es ist nicht euer Recht, dann zu fragen mehr. Sondern die Kinder müssen reden dürfen, wann sie wollen. Das ist notwendig. Sonst können die Kinder nicht selbst entscheiden, wann sie reden wollen, wie das, was in ihnen jetzt brodelt, sich den Weg nach außen bahnen kann. Wir können gesprächsbereit sein, wir können Gesprächsbereitschaft signalisieren, das ist gut, aber es sind eben keine Kinder mehr, sondern es sind junge Erwachsene. In dem Moment, wo ein Mensch die Frage stellt, wer bin ich, und so ein Verhalten ist immer ein Zeichen dafür, in dem Moment, wo ein Mensch beginnt, diese Frage ernsthaft zu stellen, wird er erwachsen. Jürgen, 15 Jahre alt, ganz anders. Macht in einem Mathematik-Leistungswettbewerb mit, kriegt da einen Preis nach dem anderen, verbiestert sich in seine Rechenaufgaben, schließt sich ein und hat den ganzen Tag nur noch Mathematik und Computer im Kopf. Was soll das nur noch werden? Das Verhalten beider ist das typische Verhalten von Jugendlichen auf der Suche nach dem Ich. Vorher lag die Identität, ihre eigene Identität, in den Eltern. Man fand sich selbst in den Eltern wieder. Das Denkmal der Eltern wackelt bedenklich und wird erbarmungslos umgestoßen. Die Welt der Eltern ist nicht mehr die Welt der Jugendlichen. Ihre Musik ist nicht mehr in, ihre Kleidung nicht und ihre Freunde schon lange nicht. Was ist meine Welt? Sie versuchen das zu entdecken. Ist es die Welt der Stars? Die Zimmer tapeziert mit Rummenigge und Manfred Siebald. Wenn ich doch so wäre. Sie tun genau das, was ich nicht kann, aber so gerne tun würde. Wovon ich träume. Weil das doch das Leben sei. Das ist normal. Das muss so sein. Aber da darf man nicht stecken bleiben. Da ist die Clique. Je mehr heute der Jugendliche seine eigene Identität nicht in sich selbst findet, indem dass er an sich selbst auch erfährt, dass er wertvoll ist, dass er einen Platz hat in dieser Welt, umso mehr muss er seine Identität von außen bekommen. Sein Wert, sein Wertgefühl von außen bekommen. Und da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder die Clique, in die ich gehe, das färbt auf mich ab und gibt mir mein Selbstwertgefühl, meine Identität. Ich bin so, wie die Clique ist. Das stimmt bei vielen Jugendlichen nicht. Die gehen auf einen anderen Identitätstrip. Viele gehen in die Leistung hinein. Was ich auf dem Papier habe, was ich geleistet habe, das gibt mir Wert. Was auf dem Zeugnis steht, was ich schwarz auf weiß bekomme, das sagt mir, was ich wert bin. Man streiche bei manchen Jugendlichen entweder die Clique oder die Leistung und es kommt ein Bündel innerer Hilflosigkeit heraus. Ein völliges Schwimmen. Wer bin ich? Die Stars, die Clique, die Leistung. Das sind Wege, auf denen der Jugendliche versucht, herauszufinden, wer er ist, worin seine Identität liegt. Aber das muss ich als Seelsorger für mich selbst durchbuchstabiert haben. Wo beziehe ich als Seelsorger eigentlich meine Identität her? Was gibt mir Wert? Hier muss ich mich als Seelsorger selbst prüfen und selbst sehen, dass ich immer wieder scheitere an dieser Stelle. Und das macht mich sensibel, hier Jugendlichen auch zu helfen. Wenn ich selbst merke, wie ich meinen Wert immer wieder überall anders suche, nur nicht in meinem Herrn, und wenn ich mir das zugebe, dann macht mich das sensibel, um fähig zu sein im Gespräch mit den Jugendlichen. Die Jugendlichen kommen und haben Probleme mit der sogenannten Selbstannahme. Ich bin zu dick. Manche finden sich zu hässlich. Viel mehr Jugendliche tun das, als wir gemeinhin denken. Aber darüber redet man auch nicht gleich im ersten Anlauf. Manche fühlen sich ungeschickt, fühlten sich nie richtig akzeptiert in der Familie. Manche verdrängen das und kommen ins seelsorgliche Gespräch mit großen theologischen Problemen, die überhaupt gar nicht ihre Probleme sind, sondern dahinter steckt, dass sie sich zu dick, zu hässlich oder zu wenig intelligent fühlen. Das gilt es zu entdecken. Wo ist das Original? Was steckt in diesem Menschen drin? Ihm helfen, zu sehen, wer er ist unter über 4 Milliarden Menschen. Mich gibt es nur einmal.
Die zweite Frage, die eng mit der ersten, wer bin ich eigentlich, zusammenhängt, lautet: Wie kann ich mich einordnen in diese Welt? Wo ist mein Platz? Es ist auch die Frage nach dem Sinnzusammenhang und es ist die Frage nach der Zukunft.
Die ganze Welt wird nicht mehr fraglos hingenommen, wie sie ist. Mit der Autorität der Eltern wird zugleich alle Autorität in Frage gestellt. Warum leidet die Welt nicht mehr unter den Kriegen, die sie anzettelt? Probleme, auf die sie von den Alten keine Antwort hören. Und sie sagen, es muss doch Lösung geben für das, was wir mit einmal als so chaotisch in dieser Welt erfahren. Welchen Sinn hat denn diese Welt, wenn es keine Lösung gibt für die Probleme dieser Welt? Sie glauben an Problemlösungen. Und wenn die Alten sie nicht schaffen, dann werden wir sie eben schaffen. Aber es muss sie geben. Wie Brecht am Ende des guten Menschen von Sezuan, es muss ein gutes Ende geben, muss, muss, muss. Das ist das Grundgefühl dieser Jugendlichen in ihrer Aufbruchsphase. Es muss, mit uns muss die Wende kommen, sagen sie. Aber die Eltern schaffen es nicht. Wir müssen da andere Wege gehen. Und ihr Gott schafft's auch nicht, sonst hätte er es ja schon lange geschafft. Und der Glaube und die Kirche schon lange nicht. Sonst sähe es doch nicht so aus, wie es aussieht. Diese Krise, auch im Glauben, im Kinderglauben, muss es wohl geben. Nun bricht der Kinderglaube zusammen. Gott ist keine Lösung des Problems. Wir müssen die Sache selbst in die Hand nehmen. Und daher sind viele Jugendliche wie von selbst, auch heute, noch immer stark bereit, sich zu engagieren. Nur, dass das dann sehr schnell auch wieder abebben kann. Hier setzt natürlich auch die Chance der Jugendreligion ein, die schnelle Lösung versprechen. Die gehen ja eben nicht den Weg eines geduldigen, langsamen, Kompromisse schließenden Weges, sondern: Kommst du zu uns und schon wird alles ganz anders. Das ist die Hoffnung der Jugendlichen. Mit uns wird alles ganz anders. Wir schaffen die Wende. In dieser Phase geht es darum, dass die Jugendlichen erfahren, dass sie gebraucht werden in dieser Welt. Und das ist dann die Aufgabe der Seelsorge. den Jugendlichen bei ihrer Platzanweisung in dieser Welt zu helfen. Du bist auf jeden Fall gebraucht von Gott in dieser Welt. Gott hat für jeden Menschen einen Platz in dieser Welt. Seelsorge heißt, das jetzt mit dem Jugendlichen untersuchen. Ihm keine Versprechung machen von glatten Lösungen. Da ist der Jugendliche immer misstrauisch, zu Recht. Geht darum, mit dem Jugendlichen zu untersuchen, wo hast du Gaben, wo hast du Fähigkeiten, wo kannst du diese Gaben, diese Fähigkeiten einsetzen. Es geht darum, den jungen Menschen behutsam dahin zu führen, dass die Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt nicht nur an der Oberfläche schimmert, sondern im Herzen sitzt. Es geht darum, den Jugendlichen behutsam heranzuführen, dass ihm sein Herz nicht weiß oder schwarz ist, sondern dass selbst sein eigenes Herz, nicht nur das Herz der Menschen seiner Umwelt, schwarze und weiße Anteile hat. Es gilt, den Jugendlichen heranzuführen an die Wahrheit, die Jesus sagt, nicht das ist böse, was von außen in den Menschen hereinkommt, sondern was von innen herauskommt. Den Jugendlichen behutsam da heranzuführen, der eine Umbruchsphase ist. Wenn uns das gelingt, dann gelingt es uns, ihnen einen mitleidenden Blick mit dieser Welt zu geben, aber zugleich ihn zu bewahren vor einem radikalen Handeln aus dem irrealen Optimismus heraus, wir schaffen's aber, was die Alten nicht geschafft haben. Sondern er wird zugleich barmherzig mit den Alten, mit denen, die es vor ihm schon versucht haben, weil ihm klar ist, der Mensch produziert aus seinem Herzen all dies Elend und er wird es alleine nie anders können.
Der dritte Teil der Ausführungen von Wilfried Arends ist überschrieben zum Du-Reifen. Es ist die Frage nach der Sexualität, nach der Partnerschaft. Wenn das Kind ins jugendliche Alter kommt, durchläuft es zunächst eine sogenannte autoerotische Phase.
Das ist einfach, dass man sich wirklich in sich selbst hinein verlieben kann. Und dazu gehört durchaus auch das, was man Selbstbefriedigung nennt. Selbstbefriedigung gehört in diese Phase hinein, ist in dieser Phase etwas Natürliches, in der aufbrechenden Pubertät. Und wir tun in der Seelsorge gut daran, hier dem Jugendlichen nicht von vornherein ein schlechtes Gewissen einzureden und zu sagen, du musst dich hier aus dem Sündenpfuhl der höllischen Selbstbefriedigung befreien lassen durch Lossprechung oder welch schweren Geschütze man da aufzufahren geneigt ist. Bitte nicht, dann vertiefen wir das. Denn der Jugendliche wird in der Regel nicht davon losgesprochen, sondern erst wirklich da hineingesprochen. Er wird davon nicht loskommen, er wird ein schlechtes Gewissen haben, er wird darüber nicht mehr reden, er wird so tun, als würde das in seinem Leben keine Rolle mehr spielen, er wird auf jeden Fall mit uns darüber nie mehr reden und er wird sich irgendwann selbst einreden, dass es ja nicht mehr so schlimm ist, aber er wird an einer Stelle die Erfahrung gemacht haben, dass er Sünde nicht mehr zugeben darf, auch vor sich selbst nicht mehr zugeben darf. Und das ist das Schlimmste, das Einzige, was einen Menschen unmöglich macht vor Gott, dass er unfähig wird, Sünde zuzugeben, sich vergeben zu lassen. Und ich fürchte, dass manchmal Jugendliche in einer christlichen Gemeinschaft aufwachsen, jedenfalls erfahre ich das bei vielen Schülern, wo man Sünde nicht mehr zugeben darf. Wo Christsein heißt, die Sünde wird immer weniger im Leben, bis sie sozusagen überwunden ist. Und wer richtig Christ sein will, der sündigt eigentlich nicht. Ich staune manchmal, dass je frommer Gruppen sind, desto weniger Beichte wirklich eine Rolle spielt. Die Beichte ist ein Angebot. Vor einem der ersten noch missionarischen Kirchentage, da war einmal das Motto, jeder darf beichten, keiner muss beichten, einige sollten beichten. Das ist ein gutes Wort, hilfreich. In sich verliebt der Jugendliche in der beginnenden Pubertätsphase? Kriege ich nicht genug Liebe, fühle ich mich nicht genug geliebt, nicht mehr verstanden von den Eltern, wir kennen das, die Naschphase, die damit hineinkommt, das Naschen. Entweder das Nuckeln einer Zigarette oder eine Tafel Schokolade nach der anderen reinziehen, so groß sind die Unterschiede nicht. Nägel kauen, auch dann noch, oder dann ist wieder auftretend. Alkohol, Sucht. Werden diese Probleme verstärkt? Diese Probleme der Selbstliebe, dann in der Tat kann ein Jugendlicher auch Gefahr laufen, in die homosexuelle Szene hineinzugeraten. Die Gefahr ist ganz sicher, gerade in unserer Zeit, nicht zu gering zu achten. Aber bitte nicht bei jedem jungen Mann, der Selbstbefriedigung treibt, schon den homosexuellen Teufel an die Wand malen. In der Pubertätszeit beginnt das Mädchen, sich als Frau zu entdecken. Ich will etwas empfangen, Zärtlichkeit, Liebe, umworben werden, akzeptiert werden. Der Junge entdeckt sich als Mann. In mir drängt etwas heraus. Ich will gebend nehmen. Ich will besitzen, bewundert werden, konkurrenzlos sein. Die Spannung von Nähe und Distanz zum anderen Geschlecht wächst. Und wer dann nicht gelernt hat, Kompromisse zu schließen, wer dann nicht gelernt hat, Grenzen einzuhalten, der wird hier einer schnellen Triebbefriedigung immer den Vorzug geben müssen. Es wird gar nicht anders gehen. Und hier sollten wir uns als Seelsorger, als Gemeinde Jesu, nicht irre machen lassen von den vielen, die uns einreden wollen, naja, so schlimm ist es denn nun auch nicht. Es ist schlimm. Sowohl Zusammenziehen vor der Ehe, sowohl Geschlechtsverkehr vor der Ehe, wie es überhaupt schlimm ist, wenn Junge und Mädchen sich früh schon sehr aneinander binden. Und noch schlimmer ist es, wenn sie miteinander stille Zeit machen und beten. Das ist das Schlimmste. Weil dann nämlich Folgendes einsetzt. Wir dürfen ja eigentlich vor der Ehe nicht zusammenleben. Wir dürfen auch nicht miteinander ins Bett gehen. Aber wir beten doch zusammen. Wir machen doch zusammen stille Zeit. Wir danken Gott doch in der Gebetsgemeinschaft für unsere Freundschaft. Ja, wenn Gott das will. Ja, wenn Gott das will, dann segnet er uns doch auch. Und deshalb warne ich dringendst vor miteinander Betenden, in der Stille Betenden, alleine Betenden, Jungs und Mädchens, die miteinander verliebt sind. Das endet meistens in einem solchen Denken. Und häufig in irreparablen Enttäuschungen, wenn es denn glücklicherweise noch rechtzeitig auseinandergeht. Aber dann erleidet häufig auch der Glaube einen Knacks, weil Gott doch das zusammengefügt hat. Ich habe neulich eine Mutter gefragt, ja, was soll ich denn meiner Tochter sagen, wenn sie nun? Und sie wollte hören, wie man sie am besten vor den Gefahren einer Freundschaft warnt. Vor den gierigen Jungs bewahrt. Das ist gar nicht die Frage. Das weiß ihre Tochter sowieso, wie sie dazu stehen. Das brauchen sie ihr gar nicht mehr zu sagen. Was ihre Tochter eigentlich wissen will, ist, wie man Freundschaft gestaltet. Weil sie das so wenig sieht, das erlebt sie nicht. Da ist die große Hilflosigkeit bei den Jugendlichen. Es gibt ja Jugendliche, die sind schon ganz verrückt, weil sie noch immer keinen Freund haben. Aber auch da bleibe ich Mann und Frau, wo ich in keiner Partnerschaft, in keiner Freundschaft lebe. Und das möchte ich auch uns sagen, die wir erwachsen sind. Im Berufsleben merken wir ja auch diese Spannung, die zwischen den Geschlechtern besteht. Und darum ist es auch so, dass jemand mit seinem Frau oder mit seinem Mann sein das jeweils andere Geschlecht beglücken kann, ohne dass immer gleich an Ehe oder Partnerschaft gedacht wird. Und das müssen die Jugendlichen an uns spüren, dass wir gerne Mann sind oder gerne Frau sind. Und das spüren sie oft so wenig in unseren Gruppen und Kreisen. Es geht nicht darum, ihnen laufend Gefahren aufzuzeigen und Sündenmöglichkeiten und alles, sondern zu sagen, wie schön das ist, dass Gott uns sowas schenkt. Und dann wollen wir ihnen helfen, das zu gestalten, was wirklich schwer ist. Lieben lernt, wer sich geliebt weiß. Und deshalb am Ende dieses dritten Teils, beim ersten war, der Jugendliche darf begreifen, du bist gewollt. Im zweiten Teil, du wirst gebraucht in dieser Welt. Im dritten Teil, du bist geliebt. Wer sich geliebt weiß, lernt lieben. Das gilt allgemein in Richtung Nächstenliebe. Das gilt aber auch dann besonders im zwischengeschlechtlichen Bereich. Mich von Gott geliebt wissen, jawohl, du bist geliebt. Auch wenn du es nicht fühlst, du bist geliebt. Und darum kannst du es glauben, dass du auch liebesfähig bist. Ich denke, und das kann man Jugendlichen sehr gut vermitteln. Und deshalb rede ich über dieses Thema auch vor Jugendlichen nicht mehr anders als in der Dreiheit dieser Fragen zum Thema Liebe und Freundschaft. Das sind die drei Fragen, die in der Pubertätszeit beim Jugendlichen aufbrechen. Wer bin ich? Die Frage nach dem Sinnzusammenhang und die Frage nach dem anderen Geschlecht. Die Frage nach dem anderen Geschlecht. Sie hat als Voraussetzung für ihre Klärung und vor allen Dingen für ihre Bewährung, dass ich in den anderen beiden Fragen schon ein ganzes Stück weit gegangen bin. Wer nicht ich sagen kann, kann auch nicht du sagen. Wer nicht erfahren hat, wer er ist, ist auch unfähig für ein Du. Und deshalb kann man mit Jugendlichen von diesem Dreieransatz her darüber sprechen, dass die Ausübung der Sexualität für sie noch nicht dran ist. Weil sie erst einmal selbst weiter reifen müssen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Jugendlichen von diesen drei Bereichen redet, dass sie dann etwas davon verstehen, dass für sie eine Freundschaft mit sexueller Betätigung nicht gut ist. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, wenn wir mit Jugendlichen darüber sprechen, wenn wir das immer in einen größeren Zusammenhang stellen, weil sie dann spüren, dass wir ihnen nicht irgendetwas madig machen wollen.
Pastor Wilfried Arendt sprach über das Thema »Der junge Mensch auf der Suche nach seiner Identität«. Der Beitrag wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung aufgenommen und musste aus Zeitgründen gekürzt werden.
Sprechstunde. Offen gefragt, offen geantwortet. Eine Sendung des Evangeliumsrundfunks zu Lebens- und Glaubensfragen.
Im zweiten Beitrag unserer Reihe Seelsorge für junge Menschen steht nun der Seelsorger als Begleiter des Jugendlichen im Mittelpunkt. Pastor Wilfried Arendt, Leiter der Schülerarbeit der Studentenmission in Deutschland, beginnt seine Ausführungen mit einer Bewertung des Seelsorgedienstes.
Es gibt nichts Schöneres als das, was wir tun. Gehilfen der Freude sein für andere Menschen. Darum geht es. Ursein für Menschen, die Erwartungen haben oder vielleicht nicht mehr haben, dass wir in ihnen Erwartungen wecken. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt zu viele Zungen in dieser Welt, aber zu wenig Ohren. Wie gut, dass Gott dem Menschen zwei Ohren gegeben hat und nur eine Zunge. Das gilt auch für uns Seelsorger. Das aber auch die Spannung, die wir im Gespräch zusammenbringen wollen. Dass wir zwei Ohren und nur eine Zunge haben. Wir sind erst einmal die Hörenden. Auf das, was der Mensch sagt, mit dem wir ins Gespräch kommen, das eine Ohr und das andere Ohr auf Gott, was er dazu zu sagen hat. Wir wollen diesem Menschen helfen und es soll Gottes Hilfe sein. Wir spielen bitte schön dabei überhaupt keine Rolle. Und doch ein Herz voller Liebe, ein Kopf voller Sachverstand. Insofern werden wir gebraucht. Aber an sich spielen wir gar keine Rolle. Es geht um diesen Menschen, dem geholfen wird, in seiner Situation. Und es soll Gottes Hilfe sein. Und deshalb ist ein Gebet während eines seelsorglichen Gesprächs ganz natürlich und immer besser als unsere vorschnelle Zunge das Gebet: Herr, lass ihn noch ein bisschen reden, ich weiß noch keine Antwort.
Was sind die typischen Problemfelder im Leben des Jugendlichen? Das ist einmal die Familie, dann die Schule, das Problem der Partnerschaft und damit zusammenhängend auch das Gefühl der Einsamkeit, das viele Jugendliche umtreibt. Weiter das Problem der Selbstfindung oder Selbstannahme. Wilfried Ahrens zum Problemfeld Schule.
Das Problem der Schule ist nicht in erster Linie Gesamtschule oder nicht, oder deformierte Oberstufe oder nicht, sondern das Problem der Schule ist das Klima der Schule, die Atmosphäre der Schule. Und die ist im gründlichsten verdorben. Es gibt eine Untersuchung aus London, wo deutlich gemacht wird, dass das Klima entscheidend ist, das entscheidendste Punkt ist, sowohl für die Lernbereitschaft als auch für die Lernfähigkeit, für die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Schüler ist. Das Klima und das Klima einer Schule beginnt im Lehrerzimmer. Und da dürfen wir dann als Erwachsene, die Jugendlichen dürfen das, aber wir dürfen dann nicht schnell auf die Lehrer schimpfen, sondern müssen sehen, dass das ja auch ganz gehetzte Leute sind. Sicher, sie haben ihre Ferien, aber sie sind irgendwo ja innerlich gehetzte Leute. Das ist ja ein Kreislauf. Die Schüler hacken auf den Lehrern herum und umgekehrt hacken die Lehrer vielleicht nicht in der Klasse, aber im Lehrerzimmer auf den Schülern herum. Da ist ein unwahrscheinlicher Konkurrenzdruck. Wenn sie mal in ein Lehrerzimmer kämen, der Konkurrenzdruck, der Neid, keiner will sich die Blöße geben, mit der Klasse nicht zurechtzukommen. Das ist entsetzlich. Anstatt dass man sich da hilft, besser zurechtzukommen, schottet man sich gegeneinander ab. Ist in vielen Kollegien so. Und das färbt ab auf die Jugendlichen. Deshalb also das Problem Schule. Das wissen die Schüler selbst manchmal gar nicht. Aber die Schule ist für sie ein ganz großes Problem. Oder dann der Ausbildungsplatz. Wer sind wir, die wir ihnen begegnen? Seelsorge steckt in dem Dilemma, dass der Seelsorger zwar Seelsorge wollen kann, aber er kann sie nicht. Seelsorge üben muss der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Seelsorger, nicht wir. Und ob der Heilige Geist gerade jetzt, in dieser Stunde, wo dieser Mensch mir gegenüber sitzt, seinen seelsorglichen Dienst an ihm tun will, durch mich, steht nicht vorher fest. Aber zugleich darf der Heilige Geist nie herhalten müssen für mangelhafte Arbeit. Und zugleich wieder müssen wir zurücktreten hinter unserer Arbeit, hinter unserer Anstrengung, als wäre daran gar nichts gelegen, als wäre es allein Werk des Heiligen Geistes. Seelsorge will zu Jesus führen, immer wieder zu Jesus. Das klingt vielleicht simpel, aber deshalb ist es gut, einen Blick in die Geschichte zu tun. Es gibt eine gute Unterscheidung
in der Geschichte der Seelsorge zwischen Cura Animarum Specialis, das ist der Sorge um die Seele im Speziellen, und der Cura Animarum Generalis, der Sorge um die Seelen im Allgemeinen. Diese Cura Animarum Generalis, das ist die Predigt, das ist die Verkündigung, das ist die Bibelarbeit. Sie ist im Grunde genommen auch Seelsorge. Aber eben sozusagen Seelsorge an der Gruppe, an der Gemeinde. Und in dem Einzelgespräch geht es dann um die Cura Animarum Specialis, um die, jemand hat es mal ganz umständlich gesagt, um die Zudienung des Evangeliums an den Einzelnen. Darum, dass dem Einzelnen jetzt das Evangelium gesagt wird. Dazu aber muss ich dann den Einzelnen in Blick bekommen. Der Pfarrer muss es so sagen, dass es alle verstehen. Der Seelsorger muss es so sagen, dass es jetzt dieser eine versteht. Die Evangelisation hat die Aufgabe, zu elementarisieren. Und die Seelsorge tut genau das Gegenteil. Die Seelsorge elementarisiert nicht, sondern die Seelsorge differenziert, was in der Evangelisation elementarisiert war. Die Seelsorge versucht das jetzt, was in der Evangelisation gesagt ist, auf einen Punkt gebracht ist, in den weiten Lebenshorizont eines Menschen hineinzustellen, in seine komplizierten Lebensvorgänge. Von daher, wie die Evangelisation uns erscheint, muss schon deutlich sein, dass die Seelsorge sich vor einer schnellen Elementarisierung, Pauschalierung, Vereinfachung hüten muss. Inhaltlich geht es in der Evangelisation, in der Verkündigung, wie in der Seelsorge um das Gleiche, um den Ruf zu Jesus. Es geht darum, wie das Leben mit seinen vielfältigen Situationen vor Jesus gelebt werden kann. Und jede Epoche der Kirchengeschichte hat da so ihren eigenen Aspekt der Seelsorge. In der lutherischen Reformation ging es stark um die Beichte. Da war Seelsorge im Grunde genommen Beichte, Sündenbekenntnis, Vergebung. Das seelsorgliche Gespräch machte deutlich, es geht darum, vom Tod zum Leben zu gelangen. Normalerweise geht alles im Leben auf den Tod zu. Aber die Beichte ist die eine Stelle, wo es umgekehrt ist, wo es vom Tod zum Leben geht. In der Reformation Calvins gibt es einen ganz anderen Ansatz der Seelsorge. Da ist der wesentliche Aspekt der Seelsorge die Kirchenzucht. Der Gemeinde ist die Seelsorge aufgetragen und sie ist dann so eine Art Gemeindehygiene. Das heißt, da muss aufgepasst werden, dass die Gemeindeglieder auch wirklich ihren gemeindlichen Pflichten nachkommen. In der Orthodoxie, also in der Zeit, die so der Reformation folgt, ging es stärker um die Lehre. Schließlich muss ein Christ wissen, was er glaubt. Es ging um die Erkenntnis, dass man also ja nicht nur immer Babys in der Gemeinde haben darf. Da hat man dann unendlich dran zu Seelsorge, die kommen aus dem Babystadium nie raus, sondern mit kräftiger Lehre müssen die Leute wachsen. Was nutzt es aber, sagte der nachfolgende Pietismus, wenn die Leute ihren Kopf vollgesteckt bekommen mit dogmatischem Wissen, aber das im Grunde nicht im Herzen haben, nicht leben. Also, sagte der Pietismus, Seelsorge zielt auf die persönliche Bekehrung. Und deshalb ist von Strömungen, die ganz stark vom Pietismus herkommen, häufig die Beichte auch nicht mehr dran, weil sich die Seelsorge mit der Bekehrung dann bereits erschöpft hat. Man kann doch aber so die Aufklärung, das Aufklärungszeitalter, nicht bei all dem stehen bleiben. Es muss doch bitteschön aus dem Ghetto des kirchlichen Einerleis herauskommen und zu einem tugendhaften Leben gemäß der Einsichten der Vernunft kommen. Es muss doch auch gelebt werden. Und da hört doch auf mit den vielen Dogmatiken, da hört auf mit den vielen Reden von Bekehrung. Wesentlich ist doch, dass ein anständiger Mensch ist, der gemäß vernünftiger Erkenntnisse zu leben vermag. Das Leben muss gestaltet werden. In diesem Sinne sei Seelsorge zu verstehen. Und in der Neuzeit wird die Seelsorge ganz stark zusammengesehen mit der großen Psychobewegung. Da wird Seelsorge dann beschrieben als ein Akt der Zuwendung. Das ist bereits Seelsorge. Das ist bereits Zudienung des Evangeliums, wenn ich als Seelsorger mich dem Ratsuchenden ganz und gar zuwende. Seelsorge als Wegbegleitung des Seelsorgers. Seelsorge sei so ein Spitzensatz. Alle verantwortliche Hilfe an einzelnen Menschen. Ich denke, dass vielleicht deutlich ist, dass bei all diesen Definitionsversuchen von Seelsorge in der Geschichte immer was Richtiges dran ist. Das mit der Beichte, bis hin auch zur Aufklärung, ja bis hin zur neueren psychologischen Seelsorgebewegung, wo also ganz und gar ein Akzent auf die Zuwendung gelegt wird. Wir werden es mit Paulus halten müssen, das Schlechte lassen wir weg und das Gute behalten wir von jedem. Das ist wichtig. Der Seelsorger muss in seinen seelsorglichen Bemühungen wissen, dass er nicht Belehrer, sondern Zeuge ist. Er steht nicht turmhoch über den zu Beseelsorgenden und lässt den warmen Regen seines Wissens auf sie herabträufeln, sondern er ist Märtyrer. Die Märtyrer, das sind ja nach dem Wortlaut des Neuen Testamentes nicht Leute, die das Leiden für Christus suchen, möglichst noch in einer frommen Todessehnsucht, sondern Märtyrer, das ist im Neuen Testament ein juristischer Begriff und heißt zu Deutsch Zeuge in einem Prozess. Zeuge in dem Prozess unseres Gesprächspartners, in dem es um Leben und Tod geht. Deshalb ist es jedenfalls für mich das Schwerste des Dienstes überhaupt im Reiche Gottes, in einem seelsorglichen Gespräch dazusitzen, zu hören, zu beten, zu verstehen, zu warten, nachzudenken, zu reden, Situation zu erhellen, Sünde zu benennen, Vergebung zusprechen, segnen. Weil es hier auf alles ankommt, diese Begegnung zwischen Leben und Tod. Und zugleich auf mich als Menschen wiederum es gar nicht ankommen soll. Es erfordert jedenfalls bei mir unwahrscheinlich viel Kraft. Jede Predigt erscheint mir manchmal dagegen wie ein Spaziergang, weil dieser seelsorgliche Dienst so ungeheuer persönlich fordert. Mit dem anderen seinen Weg suchen, seinen Weg suchen. Das ist die Aufgabe des Zeugen. Der Weg des anderen, das ist nicht ein Weg, den ich schon vorher weiß. Ich habe nichts in der Hand. Ich kann es nur deshalb auch ganz bewusst aus der Hand geben und Gott überlassen. Der Weg des anderen ist auch eben nicht einfach mein Weg, sodass ich ihm nur zu sagen bräuchte, was ich alles schon erlebt habe in meinem Leben, und so kann es auch bei dir laufen. Wir machen uns ja im seelsorglichen Gespräch auf die Suche nach dem Weg dieses einen unauswechselbaren Menschen, der nur einmal unter über 4 Milliarden Menschen vorkommt. Wir machen uns auf die Suche nach Gottes Weg mit ihm. Und er hat es noch nie so gegeben. Jeder Fall in der Seelsorge ist eben kein Fall, weil Fall immer voraussetzt, dass es Fälle gibt. Nein, das ist die einmalige Situation dieses einen Menschen. Natürlich haben alle Jugendlichen Probleme mit Freundschaften. Aber wenn dann einer kommt mit seiner unglücklichen Freundschaft zu mir, dann ist es, als ob der erste Mensch jemals kommt und eine unglückliche Freundschaft hat. Es geht um Gottes Weg mit diesem einen Menschen. Und da habe ich keine Ahnung vorher, wie das wohl gehen kann. Um so mit dem anderen dann ein Gespräch führen zu können, sind einige Dinge nötig. Einmal, dass ich wirklich höre. Ich hatte vorhin schon gesagt, Gott hat uns 2 Ohren, aber nur eine Zunge gegeben. Es kommt wirklich drauf an zu hören. Hören, hören, nochmal hören. Der andere ist ein Einzelfall, da gibt es keine Doublette, kein, ach, das kenne ich schon, hören. Wer richtig hören kann, der will verstehen. Er will hörend verstehen. Zum richtigen Zuhören gehört noch, dass ich etwas nachfrage. Dass ich sage, du, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Dem anderen durch so etwas Mut machen. Wir sagen manchmal so schnell, ach ja, das kenne ich schon. Oder, ach ja, das verstehe ich auch gut. Oder, das ging mir auch schon. Oder, neulich war einer bei mir, der hat auch. Nein, möglichst dem anderen Gelegenheit geben, weiter zu sprechen, sich zu erklären. Häufig kommt einer, der zu mir kommt, erst nach einer halben Stunde auf den Kernpunkt, weshalb überhaupt da ist. Das kennen wir doch, man fängt beim Wetter an und nach einer halben Stunde ist man endlich da. Das geht doch vom Hölzchen aufs Stöckchen und irgendwann, nicht, gerade ganz vorsichtig sein bei Sachen, ach, das wollte ich schon lange mal mit dir besprechen, neulich war ja im Jugendkreis die Rede über die Jungfrauengeburt und damit werde ich nicht fertig. Dann höre ich mir das geduldig an, dass er mit der Jungfrauengeburt nicht fertig wird. Und dann sage ich, und du hast den Eindruck, das ist es, was dir im Jugendkreis so Schwierigkeiten macht. Dann kommt vielleicht eine nächste Stufe. Nee, weißt du, die Gemeinschaft ist ja zum Weglaufen. Die Gemeinschaft ist zum Weglaufen. Ja, nein, so allgemein würde ich das auch nicht sagen. Ja, also was ich da neulich erlebt habe mit dem Klaus, das hat mir ja gestunken. Da könnte es sein, da ist er jetzt endlich langsam am Punkt. Aber vielleicht ist er da noch immer nicht am Punkt. Also Sie merken, so einhaken, dass der andere wirklich Gelegenheit hat, weiterzusprechen. Bis wir den Eindruck haben, jetzt ist er wohl da. Nachfragen, bis wir den Eindruck haben, verstanden zu haben. Auch egal, was wir zu hören bekommen. Wir dürfen uns nicht entrüsten. Egal, was wir zu hören bekommen. Entrüsten beendet immer vorzeitig das Gespräch. Wir werden in einem seelsorglichen Gespräch nichts zu hören bekommen, wozu wir nicht auch in unserem Herzen im Tiefsten in der Lage wären. Wir sind zu jedem Mord im Tiefsten unseres Herzens, denn dieser Welt schon mal geschehen ist, auch fähig. Wenn ich das begriffen habe, wirklich tief begriffen habe, dann werde ich mich nicht entrüsten müssen über das, was mir ein anderer sagt. Zur Seelsorge taugt die Mentalität nicht, die meint, dass ein Christ eigentlich keine Sünde mehr tut. Und auch kaum jemand, der nicht mehr unter sich selbst und seiner Sündhaftigkeit leidet. Wer Sünder ist und das weiß und darunter auch leidet, der wird auch Seelsorge üben können. Der Seelsorger muss hören auf den, der zu ihm kommt. Er muss auf Gott hören. Es gibt die Versuchung, dass man schnell dann Zeugnis geben will. Dass man einen Anknüpfungspunkt in sich selbst sucht für das, was der andere einem gesagt hat. Ich kenne das jedenfalls, dass ich manchmal in den Fehler reinrutsche, automatisch zu sagen, ja, das, so war es bei mir auch mal. Und dann merke ich, wie ich über mich nachdenke und darüber, wie ich ihm jetzt sagen kann, was ich erlebt habe, wie mir das geholfen hat. Aber es ist ja nicht dieselbe Situation. Dann muss ich meine Situation innerlich doch nochmal umbiegen, damit es passend wird für seine Situation. Aber im Tiefsten habe ich bei diesem Überlegen den Anschluss verpasst. Den inneren Anschluss an den anderen. Ich bin mit einem Mal bei mir und thematisiere mich. Psychologen sagen, dass man unter Umständen am schnellsten mit einem Zeugnis an einer Sache parat ist, wo man selbst innerlich noch gar nicht ganz fertig mit ist und vielleicht deshalb auch lieber noch im Mund halten sollte. Das Schwierige ist auch, dass ich dem anderen anbiete, über meine Erfahrung zu diskutieren. Dass ich ihn unter Umständen befreie aus der Anspannung seiner eigenen Selbstdarstellung. Mich thematisiere, Gefahr laufe, mir darin zu gefallen und dem anderen eine Fluchtmöglichkeit gebe. Und im tiefsten laufe ich Gefahr, den anderen an mich und meine Erfahrung zu binden und nicht an Jesus. Und ich raube dem anderen seine Originalität. Wenn ich ihm zu verstehen gebe, das habe ich auch schon lange mal erlebt, als ich noch so jung war wie du, was bedeutet das eigentlich für einen anderen, dem es unglaublich schwer gefallen ist, zu mir zu kommen, der sich für einzigartig in seinem Problem hält und ich sage, du, das kenne ich auch, habe ich auch gehabt. Du kannst auch vornehmer sagen, was bleibt dasselbe. Ich raube ihm die Originalität. Nun will ich mit diesem Abwehren des persönlichen Zeugnisses nicht sagen, dass es das gar nicht geben kann. Aber das Zeugnis sollte im seelsorglichen Gespräch erst dann seinen Platz haben, wenn wir gemeinsam die Sache beraten haben, wenn wir darüber gesprochen haben, wenn wir Hilfen versucht haben anzupeilen, wenn wir vielleicht Hausaufgaben angedacht haben in seinem Problem und ich ihm sage, vielleicht könnte dir eine Hilfe sein, was ich in einer Situation auch mal erlebt habe. Ich glaube, ich habe dich in dem ganz gut verstehen können, weil in meinem Leben mal etwas Ähnliches gewesen ist. Und dann kann ich ihm anbieten, was ich einmal erlebt habe, es auf sein Leben zu übertragen. Aber wenn, dann sollte sowas erst gegen Ende eines Gespräches stehen. Seelsorge heißt, Jugendlichen helfen, erwachsen zu werden. Seelsorge heißt, Jugendlichen Möglichkeiten zur Reibung bieten, damit sie reifen können. Reifung geschieht durch Reibung. Reibung, das heißt Konflikte, Grenzerfahrungen. Die Jugendlichen, die Entscheidung hassen, sind geneigt, ihre Entscheidung eben anderen zu überlassen, über sich entscheiden zu lassen. Sie scheuen das Risiko. Da wäre einmal wichtig, die Entscheidungsschwäche, die sie zeigen, mit ihnen durchzusprechen. Sie ihnen helfen, dass sie die auch zugeben können, dass sie die erkennen und dass wir auch manche Entscheidungen etwas relativieren, die schon getroffen sind. Bei zwanghaften Menschen, die sagen, ich habe mich wahrscheinlich schon lange gegen Jesus entschieden, weiß das aber gar nicht. Ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich habe mich dagegen entschieden. Was mache ich? Diesen Menschen zu helfen, ist oft unwahrscheinlich schwer. Hier ihr eigenes Nachdenken über Entscheidung nochmal zu relativieren und sie neu vor Jesus zu stellen. Das zweite, Unangenehmes nicht aufschieben, sondern zuerst anpacken. Ist in der Seelsorge wichtig. Nicht erst sozusagen die kleinen Nebendinge und dann tasten wir uns langsam vor, sondern wenn wir merken, in einem Gespräch, da sitzt es, denn das anpacken. Und dann kann man auch überlegen, welche anderen Dinge noch dran sind. Gerade wenn irgendwo ein Punkt Schuld mit im Spiel ist, im Gespräch, dann bitte niemanden mit unvergebener Schuld aus dem seelsorglichen Gespräch entlassen und sagen, das ist dann das Kapitel in der nächsten Woche. Unangenehmes nicht aufschieben, sondern zuerst anpacken. Das gilt übrigens auch für unseren Berufsalltag. Das dritte, nicht endlos andere fragen, sondern durchaus den Mut haben zu Fehlern. Bestimmten Situationen muss man Menschen sagen, so, das tust du jetzt einfach. Und wenn sich hinterher herausstellt, dass es falsch war, dann ist es auch gut. Also besser, du tust jetzt mal was, als dass du nichts tust. Die meisten Entscheidungen sind ja auch korrigierbar. Da sind Dinge wieder gut zu machen. Es gibt nur wenige Dinge im Leben, wo man dann nicht noch zurück könnte. Das vierte, Jugendlichen helfen, Illusionen aufzugeben, alles mitnehmen zu können. Das ihnen wirklich deutlich machen, dass sie nicht alles im Leben mitnehmen können, dass da Grenzen sind. Und dass man aus diesem Grunde, weil man sowieso nicht alles mitnehmen kann im Leben, Prioritäten setzen muss. Das ist wichtig, dass wir den Jugendlichen helfen, Ziele zu setzen. Große Ziele, kleine Ziele. Das erste Ziel, dass es im Leben wirklich um Gott geht. Das zweite Ziel vielleicht in Richtung auf Beruf oder weitere Ausbildung. Und darunter dann andere Ziele.
Es wäre gut, wenn uns und den Jugendlichen im Gespräch immer die eigentliche Entscheidung unseres Lebens deutlich ist, die nicht wir fällen, sondern die über uns gefällt ist. Lukas 15, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen, das ist Seelsorge. Gott rennt dem Menschen entgegen.
Gebe Gott uns, dass wir das immer drin haben, in unserem Herzen, in unserem Kopf, dass das Seelsorge ist. Dass Gott diesem Menschen jetzt entgegenrennt, egal wo er ist. Aber auch das Wissen, wenn sich dieser Mensch jetzt noch weiter entfernt, Gott rennt weiter. Gott geht nach. Ich finde das so unwahrscheinlich schön in diesem Gleichnis.
Es sprach Pastor Wilfried Ahrens aus Marburg. Sein Thema war Seelsorge für junge Menschen. Der Untertitel lautete Der Seelsorger als Begleiter des Jugendlichen. Auch dieser Beitrag musste aus Zeitgründen gekürzt werden. Nun verabschieden wir uns von Ihnen. Gott segne Sie.